Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch und wir haben wieder einiges vor. Wir haben den Auftakt der European Tour Saison. Wir haben die Teamweltmeisterschaft in Australien. Wir haben das Jahresendturnier der Ladies European Tour und so einen kleinen Showkampf in den USA. Da sprechen wir auch drüber hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Bevor wir aber zu The Match und diesem wirklich sportlich brisanten Event kommen, lass uns die Serie richtigen Sport machen. Gucken wir zunächst mal auf die Honma Hong Kong Open und vor allen Dingen auf den Sieg von Aaron Rye. Der Engländer, der hat sich diesen Sieg mit einer minus 17 insgesamt gesichert. Einen Schlag Vorsprung vor Matthew Fitzpatrick und dahinter folgen mit 5 Schlägen Abstand hinter dem zweiten Victor Perez aus Frankreich und Jason Scrivener aus Australien. Die haben nur minus 11 auf den Kurs in Hongkong gebracht. Aaron Rye, der kam allerdings in diese Schlussrunde mit einem Vorsprung von 6 Schlägen und musste mit ansehen, wie Matthew Fitzpatrick richtig aufdrehte und seinen Vorsprung noch reduzierte. Am Ende war Aaron Rye sehr glücklich über seinen allerersten Turniersieg auf der European Tour im 46. Auftritt, aber auch fast ein bisschen sprachlos.
It doesn't really sink in as soon as this interview is going out, so it sounds pretty good though, it sounds pretty good.
Oh, klang wirklich sehr gut, wie er das gemacht hat insgesamt. Man hat im Hintergrund auch so ein bisschen den Regen gehört. Desiree, Aaron Rye, den haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, aber eben noch nicht mit so einem großen Ergebnis in Köln bei der BMW International Open. Da hat er mal ein Hole-in-One gespielt und auf der Challenge Tour zum Start seiner Karriere ja auch richtig abgeräumt.
Ja, genau, da hat er vor 2 Jahren nach demselben System eigentlich auch das Eröffnungsturnier der Saison gewonnen, aber eben auf der Challenge Tour. Und da jetzt zwei Jahre später auf der European Tour nachzulegen und auch das erste Turnier zu gewinnen der Saison, das ist natürlich immer ein guter Start in die neue Saison. Es fühlt sich irgendwie immer ein bisschen komisch an, weil wir ja gefühlt gestern noch über das Race to Dubai und den Endspurt berichtet haben, aber so ist es nun mal. Ich glaube, Aaron Rye hat jetzt zum ersten Mal sehr aufsehenerregend gezeigt, was er kann und hat dann tatsächlich Mühe gehabt, aber sich gegen Matthew Fitzpatrick zu wehren. Du hattest die Scores schon erwähnt und man sieht ja schon an den Abständen minus 17, minus 16, das war nochmal richtig knapp und danach minus 11, minus 11, dass es eigentlich nur um die beiden Spieler dann letztendlich am Schluss noch ging.
Genau, und was war nötig für Aaron Rye, um am Ende dann auch tatsächlich zu bestehen in diesem Zweikampf, in diesem Head-to-Head? Das hat er den Kollegen der European Tour auch erzählt.
The whole game was pretty solid. Drove it well, which is important to get it in position, to get it on the fairways. The iron play was very consistent, very solid. And the putts as well, again, made a few putts. Didn't really miss too many short ones and had pretty good pace control, so just a very solid all-round game.
Ja, sehr solide, kann man auch auf seine Schlussrunde letztlich beziehen. 4 Birdies, 3 Bogies, minus 1 dann am Ende.
Genau, also es war letztendlich genau das, was er gebraucht hat, um Matthew Fitzpatrick gerade noch auf Abstand zu halten. Fitzpatrick hat ihm allerdings auch ein bisschen unterstützend zur Seite gestanden. Also er hat wirklich eine unglaubliche Aufholjagd gestartet. Man muss ja auch dazu sagen, man hört es ja buchstäblich im Interview, dass da die Bedingungen jetzt auch nicht so ganz fantastisch waren. Und Matthew Fitzpatrick hat mit der Minus-6-Tagesrunde da wirklich ein super Ergebnis hingelegt. Es gab tatsächlich noch zweimal die Minus-7 von Thomas Aiken und von Rafa Cabrera Bello, die aber viel zu weit hinten waren, um dann noch nach vorne zu kommen, trotz dieses tollen Ergebnisses. Aber die Minus 6 von Matthew Fitzpatrick hat eben auch damit zu tun, dass er zwar 3 Birdies und dann auch nochmal 4 Birdies auf den Back 9 gespielt hat, aber eben ein Bogey an der 17. Und dieses Bogey an der 17 hat natürlich Aaron Rye so ein ganz klein bisschen Luft verschafft und ihm letztendlich auch die Luft verschafft, dass er an der 18 nämlich tatsächlich noch ein Bogey spielen konnte, ohne sich damit in einen Playoff zu katapultieren mit Matthew Fitzpatrick zusammen. Und da, ganz ehrlich, wären meine Wetten ganz deutlich auf Fitzpatrick gewesen, weil der halt einfach, das war der klassische Schlusstag, wo wirklich ein Spieler absolut auftritt und sagt, ja gut, da ist Abstand, aber jetzt schauen wir mal. Und insofern ist sich das gerade noch ausgegangen für Aaron Ray. Was mich auch freut für ihn, das ist ein sehr sympathischer Spieler und er hat da wirklich 3 Tage lang ganz, ganz tolles Golf gezeigt. Und der Sonntag hat dann gerade so ausgereicht, um das Ding noch nach Hause zu bringen.
2017 dann nicht nur den Start der Challenge Tour gewonnen, sondern insgesamt in diesem Jahr dann 3-mal dort erfolgreich gewesen. Also mal gucken, ob sowas dann vielleicht auch auf der European Tour möglich ist. Vielleicht profitiert er ein bisschen davon, ja, dass eben das Feld dann bei den meisten Turnieren im ersten Halbjahr im nächsten Jahr ein bisschen ausgedünnter sein wird. Er selber hat sich zu seinen Saisonplänen noch nicht so richtig geäußert, Desiree.
Ja, also das, also natürlich ist die Argumentation, da wurde ja auch ausführlich drüber berichtet, dass natürlich der Schedule der PGA Tour umgestellt wurde. Und dass es einfach zu einer deutlichen Abwertung der European Tour in der ersten Hälfte der Saison führen wird, dem stimme ich zu, weil das ist einfach so, das ist schon klar, wir werden die absolute Crème de la Crème des europäischen Golfsports und natürlich auch die Amerikaner, die gelegentlich mal zu Besuch sind, da wahrscheinlich nicht ganz so oft sehen. Insofern ist es durchaus eine Chance für junge Spieler oder eben die Spieler aus den mittleren bis hinteren Reihen, sich da weiter nach vorne zu spielen. Andererseits ist halt die Leistungsdichte im Golf auch so hoch, dass du dich trotzdem noch gegen relativ viele andere durchsetzen musst und dass es halt immer sein kann, dass die 2, 3 Typen da sind, die aus irgendeinem besonderen Grund, sei es ein Heimturnier oder wie auch immer, dann doch zu Gast sind. Also er hat auf jeden Fall jetzt im ersten Jahr bessere Chancen. Den Gedankengang würde ich durchaus unterstützen. Aber es sind tatsächlich einfach so viele Spieler auf hohem Niveau unterwegs da auf der European Tour, dass es dann doch immer wieder schwer ist. Es ist eine Binsenweisheit, aber das muss man einfach so sagen. Aber geschenkt wird einem da halt leider auch nichts.
Und wenn dann solche Schlussrunden letztlich dabei rauskommen, die dann nochmal richtig Spannung versprechen, wie dieses Mal durch Matthew Fitzpatrick, dann ist das ja auch eine feine Sache. 334 Siege wurden auf der European Tour mittlerweile jetzt von Engländern eingefahren. Aaron Ray, also der 334. und naja, wenig überraschend, der erste in der Saison 2019, denn es war ja der Start in die neue Saison. Ein Start, der, du hattest Rafa Cabrera Beo schon angesprochen, für den ja auch mit einem guten Ergebnis ausging. Eine 63, sagtest du schon, das hat ihn 35 Plätze im Leaderboard nach oben katapultiert, immerhin auf den geteilten 6. Platz am Ende, und den teilt er sich mit Chubanka Sharma und Sergio Garcia. Also waren einige prominente Namen dabei.
Ja, auf jeden Fall. Und die haben auch phasenweise richtig gutes Golf gezeigt. Man sieht aber halt auch an den Ergebnissen des Schlusstages, also die -7 von Cabrera Beo und auch von Thomas Aiken waren natürlich unglaublich tolle Runden. Mhm. Thomas Aiken sogar noch ein bisschen spektakulärer mit einem Eagle noch dabei, dafür aber eben auch ein Bogey. Bei Cabrera Beo waren es in Anführungszeichen nur Birdies. Okay. Aber du hast halt zum Beispiel bei Tommy Fleetwood auch gesehen, wie so eine Schlussrunde auch laufen kann. Also der hat im Endeffekt eine +3 gespielt. In der Schlussrunde ist dadurch noch ordentlich zurückgefallen und hat halt wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Bogies und ein Double Bogey gespielt. Natürlich noch irgendwie 4 Birdies dazu, aber das hilft dann auch nicht mehr viel. Und insofern, also da, das war jetzt so ein klassischer Fall, der sich da verschlechtert hat, wobei man halt auch sagen muss, bei Tommy Fleetwood, ganz ehrlich, ich bin mir sehr sicher, dass da einige Spieler dieses Turnier spielen, weil es einfach ein ganz, ganz toller Golfplatz ist und weil Hongkong als Stadt eben unglaublich schillernd und toll zu besuchen auch ist. Man muss mal auch mal so einen touristischen Wert irgendwo sehen. Tommy Fleetwood hätte das vielleicht nicht gemacht, wenn es irgendein anderes Turnier irgendwo sonst auf der Welt gewesen wäre, weil der ist jetzt halt auch dann langsam mal bedient mit Saison und also mit der alten Saison noch. Und wird sich sicher danach sehen, dann jetzt auch mal ein bisschen Pause zu machen. Aber von Fleetwood speziell gab es eben mehrere Videos jetzt auch in dieser Woche. Übrigens auch eins, wo er mit Miguel Angel Jimenez zusammen irgendwie saß und Jimenez ihm diesen gleichen Pferdeschwanz gebunden hat, den er selber hat. Also dann gab es eine Frisurenwertung. Ich weiß tatsächlich ausnahmsweise nicht, wie die ausgegangen ist. Das habe ich irgendwie übersehen. Aber Fleetwood ist natürlich da einfach ein Typ, der auch Laune macht und der da eben auch auf Social Media gut rüberkommt. Und der hat explizit gesagt, dass er eben Hongkong für eine ganz, ganz fantastische Stadt hält. Das kann man auch objektiv so unterschreiben, das ist einfach so. Und dass er es genießt, da zu sein. Und insofern wird ihm diese Schlussrunde jetzt da also völlig überhaupt nichts ausmachen. Aber es waren einfach auch gute Runden von so ein paar Stars dabei, die manchmal jetzt so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Zum Beispiel Nicolas Kolsatz, der ja, der Belgier, der ja also großen Ruhm und Ryder Cup Glory hatte und dann eigentlich über Jahre jetzt so ein bisschen abgetaucht ist, der hat auch mal wieder ein paar gute Runden gezeigt. Natürlich nicht durchgehen, nur in Anführungszeichen auf dem geteilten 14. Platz, eben mit Fleetwood zusammen. Aber Kolsatz würde ich rausheben, von dem hat man einiges gesehen, was durchaus Hoffnung verspricht an diesem Wochenende. Und es waren natürlich auch noch, also Garcia hast du ja schon erwähnt, also da waren natürlich schon ein paar Namen dabei, die dann ziehen. Und Shubhanka Sharma hat ja in seiner zweiten Saison jetzt, der hat ja den Rookie of the Year gewonnen, dann auch gleich mal wieder mit einem guten Ergebnis nachgelegt. Da würde er sich auch drüber gefreut haben, klar.
Definitiv auch. Und gutes Ergebnis auch von Matthias Schwab, geteilter Neunter, der Österreicher in Abwesenheit der deutschen Spieler. Natürlich einer, auf den wir dann auch noch mal besonders gucken, deutschsprachig. Matthias Schwab, 69, 69, 66, 68. Vier solide Runden in den 60ern. Das ist was er auf jeden Fall für sein Selbstvertrauen mitnimmt dann in die ganze Saison.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Start. Und es ist halt jetzt, also auf dem Platz ist praktisch, die Konstanz ist schön, dass es eben alles unter der 70 ist. Rafa Cabrera Bello zum Beispiel zum Vergleich hatte eben gleich am Eröffnungstag die 72, sowas hängt dir dann gleich mal nach einfach. Da musst du dich dann erstmal hocharbeiten, was er dann auch sukzessive getan hat. Sergio Garcia auch mit zweimal einer 70, aber von Garcia kommt dann eben auch mal eine 64. Und das ist jetzt bei Matthias Schwab an diesem Wochenende nicht passiert. Die 66 am Moving Day war tatsächlich auch programmgemäß dann die beste Runde. Aber das kannst du jetzt halt nicht ganz vergleichen mit den Ergebnissen von Fitzpatrick und Aaron Ray, die 61, 65 und, also Ray war das jetzt, und Fitzpatrick eine 62 am zweiten Tag und eine 64 am Schlusstag. Das sind natürlich dann so Ergebnisse, die dich dann nach vorne katapultieren und die du brauchst, um dann wirklich Top 3 oder sogar eben auf dem ersten Platz zu landen. Aber sehr, sehr guter Start von Matthias Schwab. Deutsche Spieler waren ja leider gar nicht am Start.
Und kein gutes Turnier von Patrick Reed. Das ging schon mit der 75 am ersten Tag ziemlich mies los. Danach wurde es besser. 65, 69, 69 reichte in der Endabrechnung dann aber zu nicht mehr als dem geteilten 45. Rang. Aber für ihn wird wahrscheinlich auch dann das Sightseeing ein bisschen mehr im Mittelpunkt gestanden haben.
Ja, muss auf jeden Fall. Also das ist natürlich eine Platzierung, mit der er überhaupt nichts anfangen kann. Ist da wirklich abgeschlagen im Mittelfeld und wird damit überhaupt nicht zufrieden sein. Aber ja, also wie gesagt, ich hätte das Turnier auch gespielt, einfach nur um nach Hongkong zu kommen und da mal einen Besuch abzustatten. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist eine fantastische Stadt. Und insofern, ja, meine Güte, auch Patrick Reed, ich meine, FedEx Cup zu Ende, dann Ryder Cup, dann European Tour Finale, was er ja mitgespielt hat, weil er ja eben Mitglied der European Tour auch ist. Also da, der ist jetzt auch dann langsam ferienreif.
Jimenez, der hat das Turnier immerhin viermal in seiner Karriere gewinnen können. Du hattest ihn angesprochen, der hat sich aufs Zöpfeflechten dann konzentriert. Der war am Cut gescheitert, in diesem Jahr keine großen Probleme oder keine großen Sprünge dort machen können in Hongkong. Aber eigentlich ja auch einer, der schon auf der Champions Tour unterwegs ist, aber es immer noch nicht lassen kann, auch auf der regulären European Tour mitzuspielen. Und die Ergebnisse zeigen ja auch, wenn man mal von diesem Start jetzt absieht, er kann es eigentlich auch noch. Weil du vorhin den Frisurenvergleich angesprochen hast, bei Jimenez wird es unter der Mütze schon ein bisschen lichter. Also da ist Tommy Fleetwood natürlich auch altersbedingt noch ein bisschen weiter vorne jetzt golferisch. Da muss er zu Miguel Angel Jimenez sicherlich noch ein bisschen in der Lebensleistung aufholen, aber wird er sicherlich auch schaffen. Du hattest Konzerts angesprochen, den Belgier zu weiteren Belgiern kommen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und dann schauen wir nach Australien zu der ISPS Hender Melbourne World Cup of Golf.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
ISPS, Hender Melbourne World Cup of Golf, unsere nächste Station hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir gucken auf den Sieg von Thomas Peters und Thomas Dietrich. Die beiden Belgier haben abgeräumt mit minus 23 sich diese Weltmeisterschaft gesichert. Der erste belgische Sieg überhaupt bei diesem Turnier und den haben sie geschafft mit 3 Schlägen Vorsprung vor den Australiern Mark Leishman und Cameron Smith und den beiden Mexikanern Anser und Diaz. Also, das war auch ein spannendes Finish auf der Schlussrunde bei ebenfalls nicht ganz so tollem Wetter. Aber die Australier, die haben nochmal da was dafür getan, dass es tatsächlich spannend wurde am zweiten, beziehungsweise am Schlusstag. Und am Ende gewannen also die Belgier und Thomas Dietrich. Der war ja ähnlich wie Aaron Rye, den wir vorhin gehört haben, nach seinem Sieg auf der European Tour, ein bisschen sprachlos.
I'm out of words. I mean, it feels amazing. We're just world champion, you know?
Also ganz begeistert, Desiree, Thomas Dietrich über diesen Weltmeistertitel. Klingt ja auch wirklich gut. Und Geld gab es ja auch.
Ja, Geld gab es ordentlich und es klingt tatsächlich gut. Die Trophäe allerdings, da brauchst du ordentlich Muskeln, um die hochzustemmen. Also genau genommen brauchst du deinen Playing-Partner dazu. Da alleine geht es, glaube ich, gar nicht. Das ist ein Riesenpott. Und nein, für Thomas Dietrich ist es einfach eine Riesengeschichte, mit Thomas Peters da zusammen jetzt so ein Turnier absolviert zu haben. Das Potenzial von dem Jungen ist unbestritten. Wir haben ihn ja auch schon bei der BMW International Open wirklich hautnah da erleben können. Da hat es noch nicht so ganz gereicht, aber da war er auch schon ganz vorne mit dabei vor 2 Jahren. Und es ist einfach, ja, für so einen ganz, ganz jungen Spieler, der macht im Moment seinen Weg natürlich als junger Spieler, macht seine Erfahrung, hat auch gute Ergebnisse schon erspielt, aber dann mit Thomas Peters zusammenzuspielen, der halt jetzt zwar im Moment nicht ganz vorne in allen Ranglisten geführt wird, aber halt schon wirklich viel erlebt hat, auch natürlich ordentlich Matchplay-Erfahrung hat, Ryder Cup-Spieler ist von vor 2 Jahren und einfach da auch total ruhig ist und total cool ist und einfach schon mit allen Wassern gewaschen ist, sagen wir es mal so. Das ist für so einen jungen Spieler wie Thomas Dietrich natürlich wahnsinnig wichtig und da kann er sich dann ranhängen und da kann er von profitieren. Das sah von außen betrachtet wirklich extrem wie großer Bruder, kleiner Bruder aus.
Und so hat er es auch im Interview dann nochmal bestätigt, Thomas Dietrich.
I didn't struggle, but I mean, it was always nice to have your big brother talking to you and calming you down. So, I mean, and to be honest, we didn't do much different than we've done the last 3 days. So, it's pretty cool.
Ja, 4 Tage dieses Bruderverhältnis durchgezogen und ja, diese familiäre Atmosphäre in so einem Team ist natürlich auch was dann tatsächlich trägt, vor allen Dingen so einen jungen Mann wie eben Dietrich.
Ja, und das, also ich glaube, das ist für ihn schon ein ziemlicher Kick-off und die hatten ja auch Familie mit dabei und natürlich entsprechend Fans und das ist, da hast du im Prinzip ja aber auch schon, wenn du mal auf Olesen und Kjeldsen schaust im Vorjahr, ist ja auch, ich meine, also da war es nicht großer Bruder, kleiner Bruder, sondern eher Papa und Sohn, jetzt mal vom Altersverhältnis her bei den beiden, aber ja. Kjeldsen kann da halt so unglaublich viel mitgeben dann als Playing-Partner. Und Olesen bringt in dem Fall natürlich dann vielleicht noch spektakuläres Golf mit rein. Also das ist auch so eine Paarung, die so ein bisschen in unterschiedlicher Hierarchie funktioniert. Gibt es natürlich auch anders. Es gibt einige Paarungen, die komplett gleichwertig, auch gleichaltrig unterwegs waren. Aber bei den beiden kann man das schön sehen. Und ja, also ich glaube, für Thomas Dietrich war das jetzt eine Riesengeschichte. Das hast du ihm auch angesehen, auch im Interview angesehen. Und auf der anderen Seite hat er halt auch richtig gutes Golf gezeigt.
Und das vor allen Dingen zum Beispiel an der 18, wo es ja dann auch nochmal einen wichtigen Schlaggewinn gab. Und über den hat Thomas Peters dann auch nochmal was gesagt. Und seinem kleinen Bruder dann auch einiges an Komplimenten noch rübergeschoben.
Super proud of him. Like that drive on 18 was unbelievable. I know I could see he was a bit nervous, and I was nervous as well. I was feeling it, but to hit that drive on 18 and the flag is a bit lucky, but to finish with the birdies tops off.
Und das hat es dann am Ende eben auch gebracht, diesen Dreischlag-Vorsprung gesichert. Aber weil sie eben sagten, Nervosität war da, weil Leishman und Smith aber auch richtig nochmal auftreten.
Ja, also das ist auch eine krasse Paarung. Das ist auch ein bisschen großer Bruder, kleiner Bruder in Anführungszeichen. Also Leishman noch deutlich erfahrener als Thomas Peters. Und Cameron Smith ist auch ein junger Spieler, der einfach eine tolle Qualität mitgebracht hat. Der hat da wirklich das Blaue vom Himmel runtergespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen, und hat sich eben mit Leishman ergänzt. Und du hast ja einfach gerade in diesem Wechsel Four-Ball, Foursomes, hast ja bei den Foursomes auch ganz, ganz oft halt diese Situation. Wir haben es schon so oft gesagt beim Matchplay und ich sag's noch ein weiteres Mal. Der eine macht einen Schlag und du musst den Ball dann weiterspielen, und der kann halt auch mal wirklich extrem in der Grütze sein. Und also das hatten wir ja mal an dem zweiten Tag, war das, glaube ich, wie war das jetzt genau, Cameron Smith extrem rechts rausgehauen hat, irgendwo ins Unterholz, Leishman dann da rauskommen musste, ihm das aber auch nicht perfekt gelang, weil es wirklich kaum machbar war. Mhm. Er dann in einer unfassbar furchtbaren Bunkerlage für Cameron Smith dann rauskam. Smith muss aus dem Bunker wieder rausspielen und den Ball für Leishman hinlegen. Gut, die haben dann tatsächlich noch ein paar gespielt, das ist dann eine Megaleistung. Aber das ist eben, du musst da wirklich gut klarkommen mit deinem Partner, und du musst dich verstehen und du musst voneinander profitieren können. Und im Idealfall kommt dann sowas raus wie Leishman und Smith oder eben auch Peters und Detri. Und also Leishman und Smith haben halt einfach total mit den Heimvorteil dann noch ausgespielt, haben wirklich das Publikum natürlich mitgenommen. Da müssen sie gar nichts machen, das machen die natürlich von alleine. Die Australier haben da Gesänge angestimmt und die wirklich angefeuert nach Kräften. Und insofern war das natürlich dann mit 4 Birdies auf den Frontnine am Schlusstag sowieso dann einfach eine coole Geschichte. Dann nochmal 3 Birdies auf den Backnine. Und dann ging nicht mehr so viel auf den letzten 4 Löchern. Aber da hast du dann auch einfach dann irgendwann mal schon mal absehen können, dass Peters und Detri jetzt auch nicht mehr viel zulassen werden. Und insofern, also Riesenleistung von Leishman und Smith. Und ich traue denen durchaus zu, dass wenn sie den zweiten Tag nicht so verpatzt hätten, dann wären sie ja sowieso vorne gewesen.
Aber der war ja bei allen ziemlich hoch. Also das Wetter war ja auch extremst bescheiden. Das muss man ja auch dazu sagen. Olesen und Kjeldsen zum Beispiel, die haben eine 77 gespielt und die beiden Australier eine 76. Also da ist schon einiges im Argen gewesen, auch bedingungstechnisch.
Ja, und das war letztendlich der Schlüssel zum Sieg für Peters und Detri, dass sie mit ihrer 71 da, so als zweitbeste Tagesrunde, nicht zu viel Boden verloren haben oder sich sehr, sehr weit vorne halten konnten. Es gab Spieler, die gesagt haben, dass sie tatsächlich noch nie in schlechteren Bedingungen gespielt hätten als an diesem Freitag. Das war so der Tenor. Das war Regen, das war Wind, das war wirklich, also das an sich ist noch nicht ungewöhnlich, aber man hat buchstäblich gesehen, dass da nicht viel ging. Und also die Scores sowieso irgendwie, also nur wenigste Scores unter Paar. Und wie gesagt, da haben eben Leishman und Smith jetzt mit der 76 ein bisschen Boden verloren. Auch Olesen und Kjeldsen mit der 77 entsprechend und mussten sich dann erst wieder ranspielen. Und Peters und Detri konnten da eben den Schaden wirklich begrenzen, und das ist dann letztendlich der Schlüssel. Aber das war also tatsächlich, finde ich, auch ein Ausnahmetag. Also wenn du da gesehen hast, wie die da gespielt haben, zum Teil, also nicht wie sie gespielt haben, sondern unter welchen Bedingungen sie gespielt haben, die haben mir ein bisschen leid getan.
Auf jeden Fall erster Sieg bei einer Team-WM für Belgien. Die beste Platzierung zuvor bei so einem Turnier, das war ein geteilter 4. Platz 1955. Arthur de Wulder und Flory van Donk, das waren die beiden Belgier, die damals gespielt haben und die beste Platzierung für ein belgisches Team reingeholt haben. Die beste Platzierung bei so einem Event aber auch für Mexiko auf dem geteilten 2. Platz, nämlich, das sagte ich vorhin schon, Abraham Anser und Roberto Diaz, und die toppten den 7. Platz von 1965, als Al Escalante und Juan Neri damals 7. wurden. Also auch das sehr historisch, aber was man auch sagen muss, Anser und Diaz, auch eine sehr gut eingespielte Truppe. Da sind ja wirklich sehr, sehr niedrige Scores und konstant niedrige Scores. Da war nichts schlechter als eine 70.
Genau, also die sind wirklich top, auch durch den furchtbaren Tag da eben gekommen. Das war die 70. Und Enzo und Diaz haben mich überrascht, weil von Abraham Anser habe ich es durchaus, ja, was heißt erwartet, aber der ist auf der PGA Tour einfach richtig gut dabei zurzeit. Schafft es irgendwie nicht so ganz, den Sieg dann zu erringen im Moment noch. Also er hat da so ein paar Mal tatsächlich dann in den Schlussrunden deutliche Chancen weggegeben, aber hat unglaubliches Potenzial. Von Diaz wusste ich jetzt nicht so allzu viel. Der war jetzt nicht so auf meiner Landkarte, den habe ich wirklich noch nicht so beobachtet. Aber die beiden zusammen haben einen richtig guten Job gemacht. Und da hast du gesagt, das war jetzt zum Beispiel so ein gleichaltriges Paar, auf das ich vorhin angespielt habe. Mhm. Bei denen hast du aber einfach gesehen, das waren so die beiden Bros auf dem Golfkurs. Und die haben einfach eine richtig gute Runde gespielt. Also nicht eine, sondern eine pro Tag. Und konnten sich da sehr, sehr gut durchsetzen. Und ja, letztendlich Peters und Detri waren jetzt einfach nicht zu schlagen, auch aufgrund der 63, die sie eben am Samstag gespielt haben, um das auch noch hervorzuheben. Das war natürlich auch ein toller Score. Dann haben sie es halt am Schlusstag nicht mehr geschafft, da jetzt ranzukommen. Aber die beiden auf einem geteilten zweiten Platz mit Leishman und Smith zusammen, vor Olesen und Kjeldsen noch, die ja eben Titelverteidiger sind, ich glaube, das kannst du dir dann schon mal irgendwie ans Revers heften und kannst sagen, nö, das war ganz ordentlich.
Definitiv. Und die Dänen haben auch Ordentliches noch gemacht. Am Schlusstag eben mit der 65 sich nochmal 7 Plätze nach oben geschossen und damit dann eben diesen geteilten 4. Platz eingenommen, zusammen mit Hedwin und Taylor, den beiden Kanadiern. Wenn wir ein bisschen weiter, ein bisschen sehr weiter runterscrollen im Leaderboard, kommen wir auf den 26. Platz und da sehen wir Martin Kaymer und Maximilian Kiefer. 68, 61, 68, 73. Das klingt nach Achterbahn.
Du hast dich versprochen auch noch, weil du es, ich glaube, es
81, kam dir nicht über 61, den Lippen. 81 natürlich, ja, du hast recht.
Man sagt es nicht gerne.
Es tut
einfach
weh.
Also.
Obwohl, es war nicht die schlechteste Runde an diesem Tag, aber es war schon im unteren Drittel.
Ja, also die 87 von den Griechen war da, glaube ich, ja gut, die vielleicht wetterbedingt auch am wenigsten mit sowas zurechtkommen, aber und natürlich auch jetzt am wenigsten hoch eingestuft sind als Golfer. Naja, Kaymer und Kiefer haben leider, also die 68er Runden sind ja jeweils auch die Fourballs gewesen, aber die 81 und die 73, also gut, dass keine sehr, sehr guten Scores in den 60ern möglich waren, ist okay, aber da ging halt dann schon wirklich, also auch am Schlusstag sind einfach sehr, sehr viele Bogies bei den beiden immer gefallen. Es war eigentlich immer Birdie, Bogie, Birdie, Bogie und dann halt auch noch irgendwie zusätzlich nochmal ein Bogie. Und wenn du dir den zweiten Tag anschaust, da ging halt wirklich, also das ging schon einfach los und dann kannst du eigentlich auch gleich irgendwie, kannst du eigentlich gleich wieder einpacken. Die haben angefangen mit einem Triple Bogie auf der 1, dann ein Bogie auf der 2, dann nochmal 2 Bogies auf 5, 6 und nochmal ein Bogie auf der 8 und waren dann plus 7 gelegen nach 8 Löchern. Da reicht sie natürlich dann auch. Und dann haben sie auf den Back 9 zweimal ein Birdie gespielt, an der 10, das erste des Tages, aber dann nochmal 3 Bogies, dann nochmal ein Birdie, dann nochmal ein Bogie, kommst mit plus 9 raus. Dankeschön, wieder schauen. Also das ist... ja, das ist dann auf der einen Seite schön, dass du bei dem Turnier, ich meine, Platz 26 klingt ja gar nicht so furchtbar, aber es waren halt leider nur 28 insgesamt, also dann doch furchtbar, dass du dann die 4 Tage durchspielst, weil eben natürlich kein Cut existiert, ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass die beiden nach dem zweiten Tag halt auch echt bedient waren und haben dann schon noch versucht, irgendwie ein bisschen was wieder gut zu machen und letztendlich ist es ihnen aber auch nicht gelungen, sich da richtig nach oben zu spielen und das ist dann einfach sehr, sehr schade und also Kaymer hatte ja noch so ein Video an Maximilian Kiefer geschickt von wegen so, hey, und wir gehen da hin, um zu gewinnen und das machen wir zusammen und im Team und so. Also die Motivation war schon da theoretisch, aber es hat einfach jetzt nicht funktioniert, woran auch immer es dann genau gelegen hat.
Wir werden gucken, wie sich die beiden weiterschlagen. Martin Kaymer wollte ja noch weiter in Down Under spielen und dann die Saison beenden, um sich dann für das neue Jahr fit zu kriegen. Wir beobachten den Weg natürlich. Du hast gesagt, plus 9 für die natürlich nichts Dolles. Plus 9 für Phil Mickelson dagegen was ganz Besonderes. Plus 9 Millionen nämlich. Die hat er verdient bei The Match, diesem Showkampf gegen Tiger Woods. Und der ist gleich Thema nach einer kurzen Pause hier auf meinsportpodcast.de. Dieser etwas fragwürdige Zweikampf, dieses fragwürdige Showduell, sprechen wir gleich drüber.
Mein Sportpodcast.de ist
Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de werden wir ein wenig weniger sportlich bzw. weniger wettbewerbstechnisch, denn wir gucken auf dieses Showmatch vom Wochenende, auf The Match zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods. Mit viel Brimborium wurde das Ganze angekündigt, aber hat es wirklich das gehalten, was es zumindest den Versprechungen nach bringen sollte? Bin mir nicht ganz sicher, aber wir können mal drüber sprechen mit Desiree Wolf, unserer Expertin. Desiree, The Match, es ging um 9 Millionen, es ging um den Sieg zwischen Phil Mickelson und Tiger Woods. Am Ende hat sich Phil Mickelson durchgesetzt im Stechen nach 22 Löchern. Er war natürlich entsprechend glücklich über seinen Sieg.
Ja, das kannst du natürlich so sagen. Mickelson hat da einen Haufen Geld gewonnen. Und ich glaube, dass Mickelson auch von vornherein immer mehr Motivation hatte, das Ganze eigentlich abzuhalten. Tiger hätte das, glaube ich, nie so gebraucht. Der hat sich darauf eingelassen, aus welchen Gründen genau jetzt auch immer. Aber für Mickelson ist es halt einfach, ja, das ist ja so ein Lebensziel von ihm, irgendwie Tiger zu besiegen und letztendlich, weswegen wir ja auch in der Vorberichterstattung von ein bisschen ungleichen Ausgangspositionen gesprochen haben, ist es ja so, dass jetzt Tiger irgendwie nie der große Opponent von Mickelson war. Oder nee, halt falsch gesagt. Mickelson war nie der große Opponent von Tiger Woods. Also natürlich haben die gegeneinander gekämpft und das war eher deswegen berichtenswert, weil die sich halt auch nicht ausstehen konnten auf gut Deutsch. Aber Mickelson hat einfach nie die Qualität von Tiger erreicht, auch in seinem Lebenswerk nicht. Auch waren die Weltranglisten Nummer 1. Also das war jetzt kein Kampf auf absoluter Augenhöhe. Das ist bei Tiger Woods auch schlecht möglich.
Ich wollte gerade sagen, wer kann das schon von sich behaupten? Zumindest zur Hochzeit von Tiger.
Nee, also mit Tiger gibt's das einfach nicht. Also nicht zu den Zeiten, in denen er da wirklich das Maß aller Dinge war. Und wir hatten auch schon in der Vorberichterstattung darüber gesprochen, dass dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, Jack Nicklaus, Arnold Palmer oder sowas, das wären wenigstens so Opponenten gewesen, die irgendwie noch etwas näher beieinander liegen in der Einschätzung. Aber so war es wirklich, also es hat einfach die Anmutung, dass Mickelson halt einmal irgendwie einen Stich machen wollte gegen Tiger Woods.
Und das hat er ja im O-Ton letztlich auch erzählt. Wir können mal ganz kurz reinhören.
Yeah, I'm just trying to calm down right now. My heart can't take much more, Ernie. This has been such an incredible opportunity to have a day like this with Tiger. He's, you know, a day like today is not going to take anything away from his greatness. He, you know, he's the greatest of all time. But to be able to have just a little bit of smack talk, you know, for the coming years, it means a lot to me because I really don't have much on him, you know. He always drops the big picture and it's the trump card, but to have a day like today and I never thought we'd go to this extra hole. My heart just can't take much more of it.
Und jetzt hat er diesen Gürtel mit Diamanten und Gold besetzt und hat er auch schon gesagt, den holt er immer jetzt raus, wenn er Tiger Woods ein bisschen ärgern will. Dafür ist es dann wenigstens gut und für die finanzielle Kasse.
Ja, die Frage ist, warum wir dem alle unbedingt beiwohnen mussten. Ja. nein, es ist einfach im Nachhinein, wir waren im Vorfeld schon skeptisch und das hat sich halt leider alles bestätigt und insofern fällt da jetzt mein Urteil relativ vernichtend aus. Du musst halt einfach sehen, das, was angekündigt war ein Riesenspektakel. Das, was mit den ganzen Sidebets und so weiter. Ich meine, für mich und ich glaube für dich auch, Malte, war es sowieso immer also ein extremes Geschmäckle mit dieser ganzen Geldgeschichte immer und den Dollarstapeln, die da irgendwie rumlagen. Das ist, glaube ich, einfach für uns jetzt nicht die Idee des Sports und insofern und bei zwei solchen Multimillionären einfach auch irgendwie leicht sinnlos. Und dazu kommt ja, dass es anscheinend dann doch nicht alles an Charity ging, sondern nur irgendwie Teile davon. Da hat selbst John Rahm hat dann noch drüber gerätselt, der übrigens auch die beste, wie soll ich sagen, den besten Band, der letztendlich geliefert hat. Phil und Tiger waren nämlich dann, als es tatsächlich immer knapp wurde und Tiger einfach in seinen Wettkampfmodus verfallen ist, und der Wettkampfmodus heißt halt einfach, ich sag nichts, ich konzentriere mich auf mein Spiel. Und Mickelson hat dann vor sich hingebrabbelt, um da irgendwie ein bisschen Unterhaltung reinzubringen. Aber John Rahm hat es sportlich beurteilt, hat irgendwann getwittert, maybe they can move the tees up on the back nine, so we see some birdies. So viel zur Einschätzung von jüngeren Spielern über dieses Match. Also es war einfach nicht das großartige Golf, es waren einfach zwei zugegebenermaßen große Sportler, die Golf gespielt haben und die umgeben waren von irgendeinem relativ surrealen Spektakel, was dann auch wieder kein Spektakel war. Die meisten Leute haben sich dann doch auch wirklich gelangweilt über eine lange Zeit und das Ding hat sich auch ewig hingezogen.
Es waren 700 handverlesene Gäste sozusagen da, die eben bezahlen durften, um mit Shadow Creek dann mitzugucken. Also es war auch stimmungstechnisch eher mau, und du hattest gesagt, die beiden haben sich später dann auch auf der Runde gar nicht mehr groß unterhalten. Trash Talk war angekündigt worden, dafür hatten beide auch Mikrofone gekriegt, aber es war wenig zu hören, außer den Gesprächen von Phil Mickelson mit den Regelhütern und ab und an mal was mit dem Caddy. Aber ansonsten Trash-Talk, den gab es nur an Loch 1, und das war das, was mit großem Brimborium vorher angekündigt wurde.
Ja, das ist halt an Loch 1, hat halt Mickelson gesagt, hey, 100.000 darauf, dass ich hier an dem Loch ein Birdie spiele. Und Tiger Woods hat gesagt, hey, ich verdopple auf 200.000. Und Mickelson hat halt kein Birdie gespielt und Tiger Woods hat 200.000 Euro gewonnen. Das war auch die einzige Sidebet, die er gewonnen hat. Aber ja, also es macht mich nicht an. Tut mir leid. Und es ist einfach wirklich auch so, Graeme McDowell zum Beispiel, es haben natürlich viele Golfer auch auf Twitter kommentiert, wie sie das so finden. Und Graeme McDowell hat sich auch gefragt, what's the verdict on the match, guys? I feel like Tiger doesn't look quite as up for it as Phil. Blabla, und dann ging es noch um diese Sidebets. Und das ist ja genau das Ding. Tiger ist einfach überhaupt nicht der Typ, um so ein Showmatch durchführen zu können, weil wenn du das ernst nimmst und sportlich ernst nimmst, dann wird er dann nicht irgendwie rumquatschen. Das ist eher so ein Ding, was, wie man ja sieht, Mickelson noch nebenher macht, weil ihn das beruhigt, wenn er irgendwie brabbelt. Aber Tiger ist überhaupt nicht der Typ für sowas. Ja. Und ich glaube ja auch einfach, es hat ihn dann nicht so interessiert. Er hat sich darauf eingelassen. Aber es ist einfach, wenn Tiger ist der fokussierteste Typ überhaupt, was dazu geführt hat, dass er ja, wie Mickelson so schön gesagt hat, the greatest of all times ist, wenn man das so sehen möchte. Und wenn dieser Fokus praktisch aufgeweicht wird, finde ich, dann ist auch Tiger nicht mehr Tiger. Und Alan Shipnuck, der ja auch eine sehr fragwürdige Einschätzung zum Ryder Cup Team Europe abgegeben hat mal, liegt aber sonst in vielen Dingen durchaus richtig und hat das zum Beispiel kommentiert mit: The fundamental problem with the match is it was sold as spectacle when it's just golfers playing golf. Das ist eben genau das Ding. Und letztendlich ist das nur spannend geworden, als es dann zum Schluss hin wirklich einfach immer hin und her ging und eben nicht einer weit vorne lag, sonst wäre das Ding mausetot gewesen, sondern wo wirklich dann der Golfsport im Vordergrund war und wo auf den letzten Löchern dann die Entscheidung nahte oder dann eben doch nicht nahte, weil wir ja noch auf Extralöcher gingen, und wo du dann einfach in den normalen Modus verfällst, dass Golf interessant ist. Aber ganz streng genommen, also ich persönlich hätte das Ganze drumherum nicht gebraucht und ich glaube, ganz viele andere Zuschauer auch nicht.
Mickelson hat auch selber gesagt, das war irgendwie wie eine Trainingsrunde, nur mit ein bisschen Wettkampffokus. Aber ja, also man kann auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Showcase war, dass man weitere solcher Matches irgendwie sehen will. Wenn dann vielleicht von zwei etwas mehr, also zwei gleichwertigen Entertainern dann außersportlich oder von zweien, die dann plötzlich Trickshots machen, aber davon war auch nicht viel zu sehen. Ein sportliches Highlight gab es an der 17, Tiger Woods mit einem schönen Chip-in vom Vorgrün, aber das war auch schon der einzige Kunstschlag eigentlich, der uns da geliefert wurde. Also man hätte ja auch erwarten können, dass da bei diesen Challenges nicht nur nearest to the pin, ja, das ist jetzt auch ein ziemlich alter Hut, oder ich schaffe hier ein Birdie und du nicht, ja, dass man da vielleicht noch andere Challenges reinbringt, die dann auch ein bisschen mehr vom Können der beiden zeigen. Flopshots von Phil Mickelson zum Beispiel, aber war ja auch.
Ja, nicht. Aber die kann Tiger auch und im schlimmsten Fall besser. Also, das ist.
Kann man sich nur blamieren, meinst du?
Das war jetzt böse, aber nein, ich bin ein bisschen frustriert, wobei es völlig abzusehen war. Es ist einfach. es war von vornherein vielleicht einfach keine gute Idee. Das ist jetzt vernichtend, aber ich sehe es leider so. Und ich glaube einfach, das ist so, also das hat so ein bisschen die Anmutung, gerade auch, wenn du dann diese Einschätzung von Mickelson hinterher noch hörst. Von wegen, ja, und Tiger ist eh der Tollste. Also ob Tiger da so steht wie die Eiche oder wie die Pinie vielleicht, wenn wir eher so an Pebble Beach denken. Und Mickelson ist so der Terrier, der irgendwie mal versucht, dagegen zu pinkeln. Ja, sorry.
Ja, aber sehr schöner Vergleich, super.
Das ist doch ein bisschen die Anmutung. Ja, ich kann ihm ja sowieso nichts anhaben, er ist der Beste, aber jetzt kann ich wenigstens ein bisschen gegen ihn irgendwie stänkern, wenn wir auf dem Platz unterwegs sind, das kann ich wenigstens sagen, ja, aber du hast das Match verloren. Sorry, also ich brauche das nicht. Es gäbe einen Haufen Golfer, die ich da in so einem Duell lieber gesehen hätte, und da kannst du wirklich, keine Ahnung, schick da Pat Perez und John Daly auf die Runde oder irgendwie sowas. Das ist, gab übrigens, oh, das habe ich noch vergessen, weil es auch mich selber leicht trifft, in Anführungszeichen. Das hat auf Twitter der Lars geteilt. Vielen Dank dafür. Also vielversprechendere Duelle als dieses jetzt. Und dann gab es halt x verschiedene irgendwie, die da vorgeschlagen waren. Und das letzte vorgeschlagene Duell war tatsächlich, Entschuldigung, ich fühlte mich leicht betroffen, Adam Scott gegen Ricky Fowler. Und der Unterkommentar war nur so, also ich habe es jetzt nicht vorliegen, aber so sinngemäß, sie werden einfach nur schauen oder einfach nur gucken, dass sie gut ausschauen die ganze Zeit und hinterher feststellen, dass es gar kein Fototermin war. Wo ich nur gedacht habe, so ja, ist ein bisschen was Wahres dran. Also davon mal abgesehen, gab es da durchaus gute Vorschläge, wer da noch interessanter gewesen wäre, einfach vom Typ her. Weil, wie gesagt, ich ende, wie ich auch schon in der Mitte gesagt habe, Tiger ist der Mr. Focus schlechthin. Ein Tiger ist vor allen Dingen jemand, und das haben wir, wenn wir da einen weiteren Bogen noch schlagen, das haben wir beim Ryder Cup gesehen, das haben wir bei allen möglichen anderen Sachen gesehen. Tiger ist der Individualsportler schlechthin. Und es macht für mich zum einen nicht viel Sinn, ihn in ein Team zu stecken, siehe Team USA in den letzten Jahrzehnten. Und das macht auch nicht viel Sinn, ihn in seiner Position und aber auch eben, das wäre gar nicht so das Ding, aber in seinem nicht kommunikativen Dasein, was er nun mal hat, und das ist er halt, in so eine Situation zu bringen. Da kommt halt nichts. Wenn er seinen Job gut macht, dann hält er einfach die Klappe und fokussiert sich und spielt gutes Golf. Das ist das, was wir von Tiger sehen wollen. Und streng genommen will ich nicht sehen, wie er mit Mickelson irgendwie da irgendwelchen Brabbel-Talk macht, weil dass die da jetzt nicht über Golftaktik sprechen, während sie irgendwie auf dem Platz unterwegs sind, das ist ja auch klar. Und das wäre jetzt das Einzige, was vielleicht noch irgendwie minimal interessieren würde. Aber das können wir letztendlich auch daran ablesen, was sie dann letztendlich umsetzen.
Also alles insgesamt sehr künstlich, sehr konstruiert. Muss man nicht unbedingt mögen, muss man nicht unbedingt wiedersehen. Aber mal gucken, was sich die Beteiligten dann noch einfallen lassen, ob sie dieses The Match tatsächlich, wie schon angedroht wurde, irgendwie noch fortsetzen wollen. Auf jeden Fall war es auch bei den USA im Pay-Per-View oder in den USA im Pay-Per-View kein großer Erfolg. Technisch brach da nämlich einiges zusammen. In großen Teilen wurde das Ganze später sogar zur Freeview-Veranstaltung in Großbritannien bei Sky. Da lief es sowieso im normalen Programm, nur wir hier mussten Geld dafür latzen. Also auch jetzt nicht unbedingt die größte organisatorische Leistung, da dieses Pay-Per-View-Event dann am Ende aufzuziehen. Von diesem Plastik-Cup kommen wir gleich aber nochmal hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de zu sportlichen Entscheidungen, zur Ladies European Tour, zur Andalusia Open de España, und da gibt es dann auch noch Sport.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Und last but not least hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de kommen wir noch zur Ladies European Tour. Da stand das Saisonfinale in Spanien auf dem Programm, Andalusia Open de España in La Quinta. Und dort hat sich Anne van Dam, die Niederländerin, ihren zweiten Saisonsieg gesichert. Der zweite Sieg der Niederländerin in Spanien mit minus 13, drei Schläge vor der Lokalmatadorin Azahara Munoz und sogar 7 Schläge vor der Solheim Cup-Kapitänin Catriona Matthews, die Schottin mit -6 am Ende dritte und geteilte vierte. Olivia Cohen aus Deutschland, beste Saisonplatzierung für Olivia mit -5. Das war ein sehr, sehr starkes Turnier von ihr. Die Serie kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal schauen wir auf die Siegerin, auf die Niederländerin. Sie hatte vor 2 Monaten schon mal in Spanien gewonnen, jetzt ihren 2. Saisonsieg eingetütet in der Order of Merit. Der Ladies European Tour ist sie damit auf Platz 2 gekommen. Das ist eine sehr, sehr starke Spielerin und vor allen Dingen eine Zukunftshoffnung.
Ja, also ich habe mir da ein paar Videos von ihr angeschaut und es ist, also ich war baff, weil die hat einen fantastischen Schwung. Ich kann es kaum beschreiben, aber wenn du diesen Impact siehst, den sie hat, wenn sie wirklich auf den Ball trifft, da weiß ich, also mir stand da mal kurz der Mund offen, ganz, ganz großartig vom Setup her und hat deswegen auch wirklich unglaubliche Längen, also hat einen ganz, ganz, ganz tollen, ganz, ganz tolles Treffmoment auch. Und insofern glaube ich, dass da durchaus Potenzial ist. Die ist zwar schon in Anführungszeichen 23, aber wir haben auf der European Tour einfach auch jetzt nicht diese 17-Jährigen zuhauf, die da schon eine Karriere ganz früh starten. Und Anne van Dam hat wirklich tolles Golf gezeigt an dem Wochenende, was ich also nicht nur als Ergebnis technisch natürlich 3 Schläge vor Azahara Munoz. Und ich meine, die weiß jetzt durchaus auch, wie man in Spanien gut spielt, die Spanierin selbst und Solheim Cup Spielerin und alles. Da hat Anne van Dam nochmal 3 Schläge zwischen sich und Azahara gelegt und hat wirklich ein tolles Turnier gespielt. Und vor allen Dingen hat sie eben auch zusammengespielt an den beiden Schlusstagen mit Catriona Matthew, die, du hast schon gesagt, ja, Solheim-Kapitänin ist für nächstes Jahr. Und Matthew hat sich prompt nämlich auch dazu geäußert. Die sieht es nämlich auch so, dass sie die nächsten 9 Monate jetzt bis zum Solheim Cup da wirklich ein Auge auf die Spielerin haben wird. Und hat also tatsächlich gesagt, dass es eben ein paar neue Gesichter im Team geben wird. So if she plays well next year, she would be a great addition to the team. She does hit the ball miles. Mhm. Ja, also da haben wir wirklich eine Longhitterin. Und wenn sie stabil spielt und ihr Spiel so durchzieht, wie sie das jetzt an diesem Wochenende getan hat, dann ist sie tatsächlich auch aus meiner Sicht tatsächlich eine interessante Option fürs Solheim Cup Team. Weil du natürlich auf amerikanischer Seite genauso auch natürlich Longhitterinnen hast. Und das ist zwar beileibe nicht alles im Golfsport, aber es kann halt schon auch mal wichtig sein, dass du dem was entgegensetzen kannst.
Und natürlich Drucksituationen standhalten, das ist auch wichtig. Und das hat sie im Prinzip auch gemacht, denn Azahara Munoz, die kam auch noch mal richtig auf, hat vor allen Dingen auf der Back 9 der Schlussrunde noch mal Druck gemacht. 4 Birdies auf den ersten 6 Löchern notiert. Dann kam an der 16 allerdings das Double Bogey und da war für Anne van Dam dann etwas der Druck dann raus. Aber bis dahin hat sie auf jeden Fall gut dagegen gehalten und das ist natürlich auch in Sachen Solheim Cup ein richtiger Faustpfand. Und jetzt gucken wir auf Olivia Cohen. Geteilte Vierte, bestes Ergebnis in diesem Jahr auf der Ladies European Tour. In der Order of Merit hat sie sich, wie gesagt, auf den 7. Platz verbessert. Unterm Strich ein sehr, sehr gutes Jahr für sie.
Ja, und sie spielt einfach zurzeit ein sehr gutes Golf. Ich habe mir auch von ihr ein paar Sachen angeguckt und das gefällt mir. Sie ist da wirklich in the zone, sie ist wirklich fokussiert und macht gute Schläge, hat jetzt am Schlusstag nicht die allerbeste Leistung gezeigt. Sie hat am ersten Tag tatsächlich wirklich das noch ein bisschen übertreffen können. Da waren jetzt einfach 3 Bogies dabei, das hätte gern 1 bis 2 Bogies weniger sein können. Aber hätte ist ja sowieso immer unser klares Ding, aber sonst hat sie sehr konstant gespielt. Hat halt leider am Samstag, am Moving Day, ein relativ hohes Ergebnis gehabt. Ja. Aber, also, was heißt relativ hoch? Eine 72 und das ist eben in diesen Top 5 einfach die deutlich schlechteste Runde gewesen. Da zum Beispiel war Anne van Dam in der Lage, eine 66 zu spielen. Und das sind dann halt auch die 6 Schläge, die du dann gleich mal noch weiter hinten bist, die natürlich dann ein bisschen dazu führen, dass du Boden verlierst. Aber Olivia Cohen hat da wirklich gutes Golf gezeigt. Ich finde, sie hat sehr, sehr schön gespielt und ja, also auf dem Weg nach oben. Ich meine, sowas geht immer Schritt für Schritt und ich glaube, sie wird da ihren Weg machen, wenn sie den jetzt einfach weitergeht und versucht dran zu bleiben mit den Ergebnissen.
Und beste Deutsche natürlich bei diesem Turnier gewesen, auch in der Order of Merit. Letizia Raas an der Seite, die wurde geteilte 43. mit +8 und Caro Lampert geteilte 45. mit +9. Jetzt müssen wir aber noch die Siegerin der Order of Merit würdigen. Georgia Hall, die wurde geteilte 10. bei diesem Turnier. Aber am Ende hat sie die Money List gewonnen. Als jüngste Order of Merit Siegerin auf der Ladies European Tour ever. 22 Jahre. Also auch die, haben wir ja schon mehrfach gesagt, große Karriere sowieso schon hingelegt, aber da kommt auch noch mehr in den nächsten Jahren.
Ja, mit Sicherheit. Also Georgia Hall ist inzwischen auch auf der LPGA Tour bekannt und hat eben auch wirklich super Einstellungen und ist jetzt da bei diesem Turnier jetzt nur auf dem 10. Rang gelandet. Das reicht ja aber eben auch, um den Gesamtsieg einzufahren. Aber die kann natürlich so richtig was auf die Bahn bringen. Und also da bin ich sehr gespannt, weil die tatsächlich auch wirklich so eine Hoffnung ist fürs europäische Golf im Damengolf. Und bin gespannt, wie sie sich im nächsten Jahr verbessern kann, vielleicht sogar, was sie da für Ergebnisse einfahren kann. Aber die ist jetzt zum Beispiel für das Solheim Cup Team also völlig klar gesetzt, wenn da jetzt nicht irgendwie dramatische Dinge passieren.
Solheim Cup vielleicht mal in den nächsten Jahren, dann vielleicht auch mit der Rookie of the Year, mit Julia Engström, 17-jährige Schwedin. Also die müsste sich natürlich noch ein bisschen verbessern, um dann auch in den Solheim Cup zu kommen. Aber ihr erstes Jahr auf der Ladies European Tour mit dem 5. Platz in Marokko, einem geteilten 13. bei der Ladies Open de France und vor allen Dingen der Bronzemedaille beim European Mixed Team Championship. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Deshalb ist sie auch die beste Newcomerin in diesem Jahr geworden, hat am Ende dann einen Scheck gekriegt über 5.000 Euro. Ihr hört schon, das sind natürlich Summen, die mit den Herren da überhaupt nicht konkurrieren können und die auch mit der Ladies PGA Tour überhaupt nicht konkurrieren können. Aber für die erst 17-jährige Schwedin auf jeden Fall der Start in eine hoffentlich glorreiche Zukunft. Auch die haben wir im Blick.
Ja, in jedem Fall. Also das ist für europäische Spielerinnen, glaube ich, schon ungleich schwerer, sich da durchzusetzen, als es vielleicht auf der amerikanischen Tour noch ist. Und also natürlich jetzt nicht auf der LPGA Tour, sondern da hast du ja auch die untergeordneten Touren noch. Aber also das ist immer wieder schön dann zu sehen, dass da eben auch 17-Jährige mal um die Ecke kommen und richtig gutes Golf zeigen. Das führt nicht immer dazu, dass sie sich tatsächlich etablieren können und dass sie tatsächlich ihren Platz finden in den, sag ich mal, in den vorderen Rängen der Ladies European Tour oder dann eben im Idealfall irgendwann auch auf der LPGA Tour. Aber die Schwedin ist auf jeden Fall eine Kandidatin dafür, dass man da mal ein Auge drauf hat und guckt, wie sie sich jetzt weiterentwickelt. Und da ist ja mit 17 wirklich also auch noch viel Potenzial.
Und abheben, das wird sie wahrscheinlich auch nicht, denn sie hat ihre Mama an der Tasche und die wird sicherlich darauf aufpassen, dass da alles mit geregelten und gerechten Dingen zugeht. Ihre Ziele für 2019, die hat sie auch sehr defensiv und einfach sympathisch formuliert. Spaß haben, das Spiel genießen und dann mal gucken, wie weit es geht. Also, und wie weit es geht, das erfahrt ihr dann natürlich bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Bei uns geht's in dieser Woche natürlich mit Golf auch weiter. Wir schauen auf die aktuellen Turniere. Nächste Woche gibt's dann wieder die große Sendung am Montag. Also ihr werdet mit allen wichtigen Golf-News natürlich bei uns auch unter der Woche informiert hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Feed, egal ob bei uns auf der Webseite oder bei iTunes. Hört uns weiter, gebt uns Feedback, gerne bei iTunes, gerne per Mail an meinsportpodcast.de oder über unsere diversen Social-Media-Kanäle könnt ihr uns immer erreichen und uns sagen, was euch gut gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr anders haben wollt. Da richten wir uns gerne nach Desiree. Bis zur nächsten Sendung.
Bis dann.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.